Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Stama Austria, dem Dachverband der österreichischen Stadtmarketingorganisationen. Einmal im Jahr trifft sich der Dachverband zur sogenannten Denkwerkstatt, um über die Zukunft der Städte und die Möglichkeiten, diese Zukunft zu gestalten, nachzudenken. Eingeladen sind neben den Kolleginnen und Kollegen aus Österreich auch immer Expertinnen und Experten aus der Soziologie, der Philosophie, Architektur, der Kultur oder der Regionalentwicklung. Neben dem direkten Austausch in der Denkwerkstatt laden wir Sie auch immer zum Gespräch für unseren Podcast, wenn wir schon mal die Möglichkeit haben, uns mit Ihnen zu unterhalten. Heute im Podcast Martin Makowitz. Martin ist Architekt und ein Experte für die Gestaltung und Aktivierung von öffentlichen Räumen. Warum es Gesellschaftsarchitekten braucht, wieso es wertvolle Urbanität auch im Ländlichen gibt und wie eine Schwelle gute Räume definiert, darüber spricht er mit Claudia Brandstätter.
Herzlich willkommen, Martin Makowitz. Ich freue mich sehr, dass ich mit einem bekannten, sehr jungen Architekten reden darf, der Räume gestaltet, ganz anders gestaltet, und jeder, der mit ihm zu tun hatte und hat, schwärmt von ihm. Daher gleich zu Beginn die Frage: Was zeichnet denn deine Projekte aus? Worauf bist du stolz? Was ist das Besondere daran?
Ja, danke mal für die Einladung und für das Interview. Freut mich total. Was zeichnet die Räume aus, mit denen ich mich beschäftige, für die ich mich einsetze? Also ich würde mal sagen, so ein gemeinsamer Nenner ist, dass es vorwiegend um den Mensch geht. Also man könnte sagen, der Mensch ist das wichtigste Baumaterial. Und was es braucht, um diese Menschen oder dieses Baumaterial Mensch, ich sage jetzt mal, so ein Feld aufzuspannen, dass sich diese Leute dort wohlfühlen, das hat mit Raum zu tun. Und was dieser Raum ist, ob das ein Innenraum ist, ein Außenraum, ob das städtebaulich ist, ob das eine Akupunktur ist, ob das eine Region ist, das ist eigentlich, das sind die Rahmenbedingungen. Es geht eigentlich immer im Endeffekt um dasselbe, nur der Maßstab ist anders.
Das finde ich ganz ein toller Zugang. Menschen müssen sich langfristig wohlfühlen. Gibt es so Beispiele, Projekte, wo das besonders gut geglückt ist, wo Menschen, die unterschiedlich sind, aber sich trotzdem an diesen Ort, an diesen Räumen wohlfühlen?
Ja, ich würde jetzt einmal als Beispiel den Raum Ruine Blumeneck nehmen. Das ist der Kulturraum Ruine Blumeneck. Das ist eine alte Ruine, die eigentlich genau an der Schnittstelle von zwei Regionen steht. Also eigentlich so am Eingang vom großen Walsertal und mehr oder weniger am Ausgang vom Wallgau. Und dieser Ort ist sehr wichtig für die Identität von der Region. Also er hat eigentlich eine städtebauliche Bedeutung. Und wenn man vielleicht ein bisschen hineinzoomt im Maßstab, dann ist es auch ein historischer Ort. Also ein Ort mit alten Mauern, umgeben von einem schönen Wald. Und an diesem Ort ist es einfach wichtig, dass man etwas schafft quasi, wo sich die Leute gerne treffen. Und wir haben das versucht eben mit einer Adaption, mit einer architektonischen Adaption, eine Basisinfrastruktur zu schaffen, die es ermöglicht, unter unterschiedlichen Witterbedingungen an so einem Ort zu verweilen. Und was es so ein bisschen speziell macht, ist, dass es eben ein Ort ist für unterschiedliche Nutzergruppen, nämlich für Jung und Alt, für Leute, die irgendwie da nur vorbeispazieren, aber auch für Leute, die Veranstaltungen machen wollen. Es kann einfach so ein Ausflugsort sein, aber man kann eben auch für unterschiedliche Nutzergruppen, eben auch für Schulklassen oder für einzelne Personen ein Feld aufspannen, das einen Zugang schafft, wo man reflektiert über die Region diese Burg erfahren kann.
Identität heißt also, Menschen verbringen gerne dort Zeit. Identität stiften ist Zeit verbringen. Wie genau kann man an dem Beispiel, was ja auch schon erklärt, aber wie genau kann man das ganz bewusst beeinflussen? Was muss man da tun als Architekt, dass diese Orte zu Verweilorten werden, die die Lebensqualität tatsächlich steigern? Abseits natürlich der Tatsache, dass das unter Umständen historisch interessante Orte sind oder von der Beschreibung her besondere Orte sind?
Ja, das ist eine gute Frage und ich glaube, das hat einfach mit wahnsinnig viel, mit vielen Umständen zu tun. Aber vergleichen wir es vielleicht einmal mit dem Kochen. Also ich glaube, jeder Ort hat so seine Zutaten. Und manchmal muss man zu den Zutaten, muss man die ein bisschen finden. Also man muss zuerst einmal den Ort lesen und gut spüren, was ist eigentlich schon alles da. Und das Vorhandene erkennen, das ist, glaube ich, einmal das Notwendigste. Und das Vorhandene erkennen, das heißt wiederum nicht nur, jetzt, dass es da Steinmauern gibt und vielleicht diesen und diesen Baumbestand, sondern das Vorhandene kann auch sein, ein sozialer Bestand. Zum Beispiel zu wissen, dass es da in der Nähe einen Schlossbauern gibt, der eigentlich diesen Ort auch pflegt. Und dass es mitunter wichtiger ist, ein gutes Gespräch zu führen mit diesem Bauern, der diesen Ort pflegt, als wie eine architektonische Intervention zu machen. Oder vielleicht ist es auch wichtiger, einen Verein zu gründen, als wie etwas zu bauen. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man Architektur nicht versteht, mit dass man etwas bauen muss. Und wenn man diese Zutaten erkennt, dann geht es eben darum, ein Rezept zu machen. Und für jeden Ort gibt es unterschiedliche Rezepte. Und diese Rezepte zu machen, da kann man eben auch zurückgreifen auf Dinge, die sich bewährt haben. Aber ich glaube, es gilt eben, die Rezepte so zu gestalten, dass das Kochen Spaß macht und vor allem auch eben, davor ist gesprochen, das Essen Spaß macht.
Ich finde den Vergleich sehr spannend, weil das, was gekocht wird, das, was gegessen wird, kommt ja ins Bauchhirn. Und das Bauchhirn ist ja dafür verantwortlich, dass sich Menschen wohlfühlen. Und erwiesenermaßen sind es nicht die Zutaten allein. Es sind oft auch nicht die Rezepte, sondern es sind Menschen, die mit Zutaten und Rezepten individuell arbeiten können. Das heißt, eigentlich hast du das Berufsbild des Architekten neu definiert.
Ja, vielleicht, was ich glaube, was einfach entscheidend ist, was wir oft mal ein bisschen kurzsichtig sehen im Bauen, dass schlussendlich ist unser Kunde immer die Gesellschaft. Und somit könnte man Architektur und Gesellschaft sehr nahe zusammen betrachten. Oder vielleicht man könnte auch einen Begriff oder einen Beruf erfinden, Gesellschaftsarchitektur. Und ich glaube, wenn man das so anschaut, dann ist man sich seiner Verantwortung bewusst und denkt vielleicht nicht mit dieser kurzsichtigen Brille an die Publikationen von dem tollen Gebäude und die Bilder, die man dann macht in ganz künstlichen Settings oftmal, die sind ja dann auch, es sind halt eben Bilder. Aber eben der eigentliche Kunde ist die Gesellschaft und es lohnt sich eben genau hinzuschauen, was man baut.
Das finde ich eine sehr spannende Interpretation. Das heißt also, man muss Gegenwart erkennen, Vergangenheit als solches wertschätzen und kann damit gemeinschaftlich mit Menschen, die vor Ort sind oder dorthin kommen, was Besonderes erreichen. Damit bin ich auch bei der Frage Stadt, Land, Gegensätze, Gemeinschaftlichkeiten. Es gibt eine Vorhersage, bis 2040, 2050 werden 3/4 der Menschen in Österreich in Ballungszentren, in Städten leben. 1/4 wird nach wie vor am Land leben. Ist für Städte und für Menschen, die am Land leben, die so unterschiedliche Wünsche und Sehnsüchte haben, der Städter wünscht sich ein Stück Land und Grün, die ländliche Bevölkerung eine hippe Lösung, ist diese eher zwischen Stadt und Land, zwischen Offenheit, Avantgarde, keiner Anonymität, ist so eine Ehe überhaupt möglich?
Ich glaube, dass sie sehr möglich ist und ich glaube auch, dass sie in gewisser Weise schon an manchen Orten existiert. Aber ich glaube eben auch, dass es entscheidend ist, solche Orte, wo sich eben Land und Stadt überlagern, dass man die eigentlich unterstützt beim Gestalten und beim Finden von ihrer Authentizität. Ich glaube, dass solche Orte total wichtig sind, weil eben das Land kann von der Stadt lernen und umgekehrt. Also ich kann jetzt vielleicht aus der Perspektive von Vorarlberg sprechen, wenn wir zurückkehren sozusagen aus den Städten, aus denen wir studiert haben, dann gibt es diese Sehnsucht nach einer gewissen Urbanität. Aber es gibt auch nach, ich sage jetzt mal 10 Jahren Stadt, die Sehnsucht nach Land und nach Heimat und nach Halt. Und das findet man hier in Vorarlberg oder im ländlichen Raum. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, eben solche Orte herauszuschälen, die uns diese Urbanität geben, nämlich eben das Treffen von Leuten, ohne etwas auszumachen, sozusagen auch in einer gewissen Anonymität sich zu befinden. Und was ist schon Urbanität? Das ist eigentlich ein Gefühl. Also es fühlt sich dann einfach so an, als ob jetzt in diesem Moment alles möglich ist. Oder es hat eine gewisse Freiheit, wenn man mit dem Fahrrad wohin fahren kann, auf eine Kulturveranstaltung und es stehen einfach noch 50 Fahrräder vor dieser Veranstaltung. Oder das sind so, ich sage jetzt mal, auch Orte, wo man auf eine gewisse Weise inspiriert wird von einer Dynamik. Und diese Sehnsucht, die ist da und die gilt es auch ein bisschen zu schüren, glaube ich. Und ich denke, wenn wir das schaffen, eben Orte zu schaffen, wo beide Seiten voneinander profitieren, und das können auch solche Akupunkturpunkte sein, dann wird diese Sehnsucht in gewisser Weise gestillt.
Wenn man sagt, 100% der Menschen haben eine Kombination aus Sehnsucht, Stadt, Land und anders nur verteilt, ist es eine ungewöhnliche Ehe, wo man aber als Architekt seinen Beitrag leisten kann. Vielleicht ist auch dieses Thema Gesellschaft fühlt sich wohl, genau das, was zukünftig eine gute Architektur ausmacht. Jetzt haben wir schon über das Thema Stadt-Land gesprochen, über Fokus Mensch, über Gegenwart und Vergangenheit. Wo siehst du, sind die zukünftigen Aufgaben in Städten für die Architektur oder die Architekten, die dort tätig sind?
Also ich würde jetzt am liebsten über eine Typologie sprechen, nämlich die Schwelle als Typologie. Vielleicht da noch einmal eine kurze Metapher, wenn man von einem Haus reden, was ist die Türschwelle bei einem Haus und was wäre die Türschwelle in den öffentlichen Raum und was wäre die Türschwelle in der Stadt? Ich glaube, dass solche Schwellenräume, wo man sich eben in einer ganz anderen Energie begegnet, also sehr konzentriert sich begrüßt oder auch verabschiedet, oder eben an der Türschwelle ist auch dieser Übergang zwischen innen und außen. Und was wir jetzt erfahren bei den Gebäuden, ist, dass die Schwelle quasi erweitert werden soll. Das hat sowohl klimatische Vorteile, man kann dann eben so zweite Gebäudehüllen machen, um die Hitze oder die Kälte, einfach diese Wetterextreme ein bisschen abzupuffern. Aber ich glaube, dass diese Schwelle auch im Sozialen extrem wichtig wird, nämlich eben nicht so harte Grenzen haben zwischen innen und außen oder harte Grenzen zwischen Nutzergruppen, sondern eben sehr stark diese Schwellen aufzubauen im öffentlichen Raum, wo sich eben unterschiedliche Leute begegnen können, sehr stark kombiniert mit Biodiversität, mit Bäumen, die Schatten geben, mit Gebäuden, die eine hohe Außenraumqualität haben. Also dass man Gebäude nicht als nur als Gebäude plant, sondern dass man auch diese Außenräume sehr stark mitplant. Da sehe ich einen wahnsinnigen Bedarf und das natürlich kombiniert mit einer schlauen Mobilität und mit einer spannenden Gestaltung.
Also das bedingt aber auch, dass interdisziplinäre Ansätze besonders wichtig werden und wahrscheinlich ganz, ganz viele neue Inputs gebraucht werden, um diese Schwelle so zu gestalten, dass man langfristig nicht nur eine Lösung hat, sondern auch Gestaltungsmöglichkeiten für die nächsten Generationen. Was sind da die größten Schnittstellen oder die besten Schnittstellen, die ein Architekt haben kann, neben zukünftigen Bewohnern bzw. Bevölkerung, die mitmacht? Wen braucht man da auf der Seite, dass das funktioniert?
Ich glaube schon, dass die Stadtplanung da, also grundsätzlich glaube ich, dass es ein interdisziplinäres Team braucht, der diese Aufgabe Gesellschaftsarchitektur angeht. Also angefangen von Politik über Stadtplanung, über Soziologen, über Architektinnen, über Nutzer, aber auch Handwerker. Und also ich glaube einfach, die gesamte breite Palette muss mitgenommen werden in diesen Prozess. Und ich glaube auch, das Format Wettbewerb für Architekturbüros, das ist für ganz viele Projekte ist es geeignet, aber ich glaube auch, dass es neue Formate braucht. Nämlich Formate, die die Bedürfnisse noch mehr abholen, die diese auch die, ich sage jetzt mal, handwerklichen oder materialressourcentechnischen Inputs mehr integrieren. Ich glaube einfach, dass es einen wahnsinnigen Know-how-Wechsel braucht. Das bin ich mir sicher, weil ich kriege das einfach auch mit aus den Architekturbüros, dass die wahnsinnig, ich sage jetzt mal, steif auch in diesen Normen und mit Quadratmeter und Euro zu kämpfen haben und mit rechtlichen Dingen zu kämpfen haben. Und da geht ganz viel verloren in diesen langen Prozessen. Und deswegen bin ich mir sicher, es bräuchte neue Formate, die das zulassen, ein dynamischeres Gestalten für Architektur und Gesellschaft.
Also es liegt an kraftvollen Dialogen auf der einen Seite, am aktiven Mitmachen und dem Fokussiertsein, wir wollen diese unter Anführungszeichen Schwelle bestmöglich auch für einen Großteil der Menschen, die mit uns zu tun haben, gestalten. Gibt es Beispiele, wo das gut gelungen ist?
Also ich habe schon das Gefühl, dass in den großen Städten da ein Vorsprung stattfindet. Also ich habe das Gefühl, dass Teile von Wien und Teile von Zürich, das sind jetzt Städte, in denen ich öfters bin, wirklich gut gestaltet sind und sind auf einem guten Weg. Trotzdem sind das wirklich noch Teile von kleinen Quartieren. Also es ist jetzt nicht jetzt im großen Maßstab passiert das noch nicht. Und da gilt es, glaube ich, einfach genau hinzuschauen und zu lernen, was ist da gut gegangen und wie können wir dieses Know-how wirklich aufskalieren auf einen größeren Maßstab. Allein die Stadt Zürich hat einen Umsatz von über 500 Millionen pro Jahr für öffentliche Bauten. Da ist klar diese Botschaft, dass eigentlich die schreiben innovative Wettbewerbe aus und die Büros können das oft nicht mal einhalten, weil die haben diese Innovation nicht zur Verfügung. Also von Seiten von Material oder eben von neuen Formaten. Und da, glaube ich, gibt es einfach enormen Bedarf, da wirklich möglichst bald etwas zu tun.
Das heißt also, in großen Städten gibt es schon die eine oder andere ideale Schwellenlösung. Und wie viele, aus deiner Auffassung, wie viele Schwellen verträgt der Millionenstadt? Oder müssen die Schwellen alle zueinander passen?
Na, ich glaube, das ist auch das Gute an dem Begriff Schwelle. Er ist so schwammig, dass der kann im Maßstab variieren und natürlich muss der immer auf den Kontext reagieren. Ich glaube einfach, dass es wie eine Art, eine Haltung sein kann. Und ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass uns vielleicht diese aktuellen Probleme, also eben Klimawandel und Corona, auch viele Fragen ganz klar gegenüberstellen. Und also zum Beispiel diese Hitzeprobleme, die spüren wir alle. Und die Leute sind einfach, die bekommen ein anderes Bewusstsein. Und das hilft uns wirklich, um das anzutreiben und anzukurbeln. Und ich glaube, es ist nicht 5 vor 12, sondern 12:15. Und wir müssen jetzt wirklich was tun, damit wir da noch rechtzeitig die Kurve kratzen.
Das mit der Kurve kratzen ist auch eine spannende Frage, nämlich Kurve kratzen hat so viele unterschiedliche Gesichtspunkte. Ich glaube auch, dass der von dir geprägte Wortlaut dritte Orte ein bisschen was mit Kurve kratzen zu tun hat. Was ist so ein dritter Ort und was tut man mit einem dritten Ort?
Also was ich glaube, dass wichtig ist, ist eben, wir haben als Mensch wie ganz, ganz archaisch in uns den Willen zu gestalten. Und dieser Hang zu Suffizienz, eben zu hinterfragen, was brauchen wir wirklich, das ist ganz wichtig. Aber wir sollten auch die Möglichkeit wirklich haben, zu bauen und zu gestalten. Und ich glaube, eine Möglichkeit wäre, wenn man jetzt sagt, der Bestand, also es ist schon sehr viel gebaut, der Bestand ist mal da, was bauen wir jetzt in den nächsten Jahren? Und dann gilt es einfach, eben genau solche Schwellenräume zu bauen. Und da ist der dritte Ort ein Begriff, der genau in so eine Schwelle passt. Und diese dritten Orte eignen sich deswegen gut, weil eben wenn man so für sich selber mal überlegt, was sind solche dritten Orte? Also der erste Ort ist ja das Zuhause, der zweite Ort ist die Arbeit und der dritte Ort wäre ein Ort, wo ich Leute treffe, mit denen ich nichts ausgemacht habe. Und das sind zum Beispiel, kann eben im öffentlichen Raum passieren oder wenn man an einem Dorfplatz wartet auf den Bus oder in einer Bibliothek ist. Und solche Räume haben oft eine relativ schlechte Qualität und die müssen provoziert werden und die können provoziert werden, dass es eben einem leichter fällt, mit jemandem in ein Gespräch zu kommen oder an einem Ort zu verweilen. Und die gehören gestaltet, meiner Meinung nach. Und das ist mir ein wirkliches Anliegen und ich werde da ja versuchen, einen Teil dazu beizutragen.
Ich glaube auch, da müssen ganz, ganz viele ihren Beitrag auch leisten. Für mich sind deine dritten Orte nichts anderes wie eine emotionale Relevanz für Menschen, die so positiv berührt sind, dass ihre Lebensqualität dort steigen kann und wo man etwas ausleben kann, was man an ganz wenigen Orten ausleben kann. Vielleicht zum Abschluss noch so Eine Empfehlung an jene Menschen, die Stadtmarketing, die Vermarktung einer Stadt überhaben. Was rätst du denen, wenn sie als solches die Zukunft aktiv gestalten wollen? Was sollen sie als Erster tun? Was sollen sie machen? Wo sollen sie einhaken? Wo brauchen sie Architektur?
Ich finde, eine sehr gute Übung, die jeder machen kann, ist versuchen, einen Ort zu lesen. Also einfach sehr bewusst durch eine Stadt zu gehen. Oder Städtebau ist ja eine andere Definition von Städtebau ist, wie Dinge ineinander oder zueinander in Beziehung stehen. Und wenn Dinge ineinander in Beziehung stehen, das müssen ja nicht nur Gebäude sein, sondern eben das können auch Räume sein. Und in dieser Beziehung zueinander sollte eine Spannung herrschen. Und wenn man einen Ort liest, dann sollte man darauf achten, was steht hier ineinander zur Beziehung und wie kann ich es schaffen, diesen Ort so zu gestalten, dass es sich lohnt, ihn zu pflegen. Und ich glaube, das ist eben eine gute Übung, sich auf solche Dinge zu sensibilisieren und eine innere Haltung zur Schönheit zu entwickeln.
Naja, Orte oder Plätze, vergessene Plätze inklusive mit neuer Liebe zu füllen, sind ja tatsächlich Ansatzpunkte, da kann man von der eigenen Stadt ganz, ganz viel lernen. Ich bin mit meinen Fragen am Ende. Danke, habe durch das Gespräch mit dir ganz viel gelernt. Natürlich gehört dir das Abschlusswort. Habe ich eine Frage vergessen? Gibt es noch etwas, worüber du sprechen möchtest oder einen Hinweis, der dir besonders am Herzen liegt?
Ja, einen Hinweis hätte ich noch. Ich arbeite zusammen mit dem Martin Rauch und bin einfach in den letzten Jahren sehr stark in Berührung mit der Ressource Erde. Und ich glaube, es lohnt sich wirklich, auf diese Ressource ein bisschen genauer zu achten und hinzuschauen. Ich glaube, wir sehen den Wald sozusagen noch nicht. Und das Material Lehm oder Erde kann uns eben ganz viele Antworten geben auf diese Fragen, mit der sich die Gesellschaft momentan konfrontiert sieht.
Vielen lieben Dank auch für den Tipp, den kann jeder von uns bestens gebrauchen.